Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir für all die herrlichen Arten und Weisen und Wege, mit denen du Menschen liebst, mit denen du Menschen begegnen willst. Du ruhst und du schlummerst nicht, du schläfst nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Du bist nicht müde. Du brauchst keinen Schlaf, wie wir Schlaf brauchen. Du bist aktiv. Und wenn der Teufel 10-mal aktiv ist, bist du 100-mal aktiv. Danke, Herr, dass die Kraft deiner Liebe, die Kraft deines Lichtes, die Kraft der Finsternis und des Teufels um Weiten übersteigt. Um Weiten übersteigt. Herr, ich danke dir, dass wir keinem schwachen Gott dienen, sondern dass wir einem starken Gott dienen. Einen Gott, der allmächtig ist. Jesus, und du hast zu deinen Jüngern gesagt, mir ist alle Macht gegeben. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin in alle Welt. Halleluja. Weil du mächtig bist, dürfen wir gehen. Weil du mit uns bist, dürfen wir mutig sein, dürfen wir zuversichtlich sein. Wir bitten dich für diese Zeit jetzt, dass du den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, dass du uns die Herzensaugen auftust und dass du ein Werk in uns und an uns und durch uns tust, Herr. So dass wir nicht verändert aus dieser, dass wir nicht gleich aus dieser Predigt hinausgehen, sondern dass wir verändert sind am Herzen. Auch wenn wir das äußerlich nicht sehen, es ist doch, wirkst du doch in uns und du schreibst deine Worte auf unsere fleischenden Herzen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Lass uns mal aufschlagen an dem ersten Korintherbrief. Vers 17 und Vers 18. Denn Christus hat mich nicht gesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. In der Elberfelder steht, ist es Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist Gotteskraft. Wir haben in den Gemeinden so um uns herum und in unserem Land und allgemein so in dieser westlichen Welt, Europa, USA, haben wir ziemlich viel gewonnen. Wir haben einen tollen Lobpreis, wir haben Freiheit im Lobpreis, die Hände zu heben, zu tanzen. Wir haben die Bibel in 1000 verschiedenen Übersetzungen, wir beten in Zungen, üben die Geistesgaben aus, wir haben tolle Gebäude und Programme und christliches Fernsehen und 10.000 YouTube-Kanäle, wo wir uns Predigten anhören können und Gottesdienste live mitverfolgen können. Wir haben tonnenweise Bücher. Wir haben so viel erlangt, so viel gewonnen. Aber ich denke, dass wir eine Sache verloren haben. Und das ist, also ich rede nicht absolut, ich rede im Allgemeinen. Natürlich gibt es überall kleine Lichter manchmal auch große Lichter. Wir haben eine Sache verloren und das ist das Wort vom Kreuz. Und wenn wir das Wort vom Kreuz verloren haben, wenn ich meine verloren haben, dann meine ich, wenn ich das sage, dann meine ich, dass es nicht gepredigt wird, dass wir es nicht hören. Wenn wir das Wort vom Kreuz verloren haben, was haben wir denn dann noch? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ich weiß noch, als Thomas, der Todesrichter, der heute nicht da ist, zu uns in die Gemeinde kam, das erste Mal, hat er sich gewundert. Weil er hat hier Sachen gehört, die er noch nie vorher irgendwo anders in irgendeiner anderen Gemeinde gehört hat. Die er noch nirgendwo anders hat gepredigt hören. Und ich habe gefragt, ja, was meinst du denn, was ist das denn? Und er sagte, vom Kreuz und von Selbstverleugnung. Und ich war so erstaunt darüber, weil ich dachte, so, also für uns ist das, oder für mich ist das ja was total Normales und davon lebe ich täglich und in dieser oder anderen Form, in Büchern oder Predigten, nehme ich das immer wieder auf und höre mir die Leute an, die das verkünden. Und er sagt, das ist überhaupt nicht normal. Es ist überhaupt nicht normal, dass wir das Wort vom Kreuz hören. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und wahrscheinlich hat er recht. In der Gemeinde, wo wir oder wo ich vorher war, habe ich das selten bis gar nicht gehört und es hat wie gefehlt. Aber ein Christentum ohne Kreuz ist ein Christentum ohne Kraft. Das Wort vom Kreuz ist denen, die gerettet werden, Gottes Kraft. Auf eine Weise wird das Kreuz immer gepredigt. Auf diese Weise, wie wir es heute gesungen haben, und das ist überhaupt nichts Verkehrtes oder Schlechtes, das ist, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat all seine Sünde, er hat sein Blut vergossen, hat sein ganzes Leben hingegeben für dich, damit du jetzt Vergebung erfährst. Das ist Gott sei Dank noch nicht verloren gegangen. Ich glaube, das wäre das Allerschlimmste, wenn wir auch das aufgeben. Aber das Wort vom Kreuz ist viel mehr als das. Denn wenn wir da stehen bleiben, dann verfehlen wir den kompletten Sinn von dem, was die Bibel das Wort vom Kreuz nennt. Nämlich wenn es nur um mich geht. Jesus starb für mich. Da ist Heilung für mich. Da ist Erlösung für mich. Da ist Vergebung für mich. Und alles dreht sich nur um diese eine wichtige Person. Um mich. Wie das die Maria Brehan, ich habe noch nie eine Predigt, oder doch eine Predigt habe ich von ihr gehört. Sie hat diesen Spruch gebracht. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Ja, das ist genau das, das trifft genau den Punkt. Das Kreuz ist für die meisten Christen, und so war es auch für mich, ist eine Quelle geworden, wo ich etwas für mich hole, die mir etwas bringt. Dabei ist das Kreuz genau das Gegenteil davon. Das Wort vom Kreuz ist, dass gar nichts mehr für dich ist. Das ist, was wir sehen bei Jesus, der gesagt hat, gar nichts mehr für mich. Nur noch für den anderen, nur noch für den Nächsten, nur noch für mein Volk, nur noch für die Menschen, die verloren gehen. Und wir nehmen das dankend an, dass Jesus das getan hat, dass er das Kreuz auf sich genommen hat, dass er sich selbst verleugnet hat, dass er diese furchtbaren Leiden getragen hat, diese Dornenkrone, die sich bis auf seinen Schädel gebohrt hat, diese Schläge, die seinen Rücken zerfetzt haben und diese Nägel, die seine Füße und seine Hände durchbohrt haben. Und schlussendlich am Kreuz, wo sich seine Lunge langsam mit Wasser gefüllt hat und er erstickt ist. Wir nehmen das dankbar an für uns. Aber das Wort vom Kreuz ist noch viel mehr. Denn da ist auch ein Kreuz für dich. Da ist ein Kreuz für dich. Lass uns mal Lukas Kapitel 9 aufschlagen. Vers 23. Er sprach aber zu allen. Zu allen, das heißt auch zu uns. Er spricht zu uns: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das Wort vom Kreuz ist nicht allein, ich habe alles gegeben, damit du alles bekommst, sondern das Wort vom Kreuz ist: Ich habe das Kreuz auf mich genommen, also folge du mir nach und nimm du auch dein Kreuz auf dich. Wir haben so viel gewonnen, aber eigentlich alles verloren, wenn wir das Kreuz aufgeben. Franz hat bei Facebook diese Prophetie gepostet. Der Ingolf Elze hat die in einer Predigt vorgelesen von BFP. Da war eine Frau 1968, die hatte über 90 Jahre, 92 oder so, und die hatte eine Prophetie vom Herrn bekommen, 1968. Und ich empfehle euch, das mal anzugucken. Auf Franz' Facebook-Profil findet ihr das. Hast du es öffentlich gepostet? Nee, okay. Nur für Freunde. Also ihr müsst euch erst mit Franz befreunden bei Facebook, um das Video zu sehen. Oder ihr könnt es bei Google einfach eingeben. Und sie hat eine Sache, einer der Punkte war: Es ging um vier Wellen in der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt. Das meiste davon ist schon erfüllt. Und einer der Punkte war: Die Christen oder die Gemeinden werden sich wegwenden von einer Art und Weise, Jesus nachzufolgen, wo es darum geht, das Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen, hin zu einer Art Unterhaltungschristentum, ein Entertainment, wo eine Show geboten wird. Und das ist genau das, was wir sehen. Das war in der Prophetie über Europa hauptsächlich. Ne? Das ist genau das, was wir sehen. Dass wenn wir in den Gottesdienst kommen, wo alles irgendwie so perfekt ist und so gestylt und getimt und Moderationskärtchen und Rauchmaschine und das ist alles drum und dran, was alles gar nichts Verkehrtes ist. Ja? Aber was haben wir denn, wenn wir das Wort vom Kreuz verloren haben? Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Und was bleibt, wenn das Wort vom Kreuz nicht mehr da ist, ist eine Kopie, ist ein schwaches Christentum. Und was ist denn das zuallererst für eine Kraft? Was ist die allererste Kraft des Kreuzes? Das findet ihr in Galater 5. Die aber dem Herrn Jesus Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die Kraft des Kreuzes ist zuallererst die Kraft, heilig zu leben, über Sünde zu triumphieren. Und Paulus erklärt es im Korintherbrief, im Galaterbrief, im Römerbrief. Er erklärt es so wunderbar und wir sehen es an Jesus. Und er sagt, das, was Jesus getan hat, sollen wir nachmachen. Wir sollen seine Nachfolger sein. Jesus hatte sein Kreuz aufgenommen, lange bevor er zu Ostern das Kreuz buchstäblich auf seine Schultern gelegt bekommen hat. Er sagt, wer mir nachkommen will, der soll auch sein Kreuz aufnehmen, so wie ich. Das heißt, er hatte die ganze Zeit in seinem Leben diese Wahrheit des Kreuzes umarmt. Ich mag dieses Lied, wir sehen das selten, weil es ein bisschen älter ist, aber ich mag dieses Lied. Ich will halten mich fest an dem Kreuz und eines Tages erhalte ich dafür eine Krone. Was ist das Kreuz? Das Kreuz bedeutet, es ist ein Folter- und ein Hinrichtungsinstrument. Kreuz bedeutet Tod. Und Jesus ruft uns auf, dieses Kreuz auf uns zu nehmen. Und unser Selbst, und das bedeutet unser seelisches Eigenleben, unser Fleisch, da die Quelle, aus der alle Sünde entspringt, das in den Tod zu bringen. Dieses Selbst, diese Kraft des Selbstes zu verleugnen. Und das können wir nicht aus uns selbst. Ist euch das mal aufgefallen? Wir können nicht aus uns selbst Sünde überwinden oder heilig leben. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Da war ich 18 Jahre vielleicht und ich lag in der Badewanne, habe noch bei meinen Eltern gewohnt und habe Hartwig Henkel angehört. Schön laut hat es getrönt aus den Boxen. Und es war ein Seminar über Leben im Geist oder sowas. Und dann hat er gesagt, darüber habe ich letztes Jahr ja schon gepredigt, wie man Sünde überwindet und wie man das Fleisch in den Tod gibt und wie man dann heilig leben kann. Das brauchen wir jetzt dieses Jahr ja nicht mehr zu behandeln. Und dann ging es halt weiter, das nächste Thema. Und ich dachte, ich habe mich hingesetzt und in meiner Badewanne und dachte, oh nein, ich muss das unbedingt hören, jetzt redet er über was ganz anderes. Für mich war das wie ein, was? Man kann Sünde überwinden? Ich bin nicht dazu verdammt, mit Ach und Krach dem Lange nach irgendwie mich durchzuretten und ständig in Sünde und ständig fallen und immer wieder diese schreckliche, furchtbare Verdammnis. Ich kann Sünde überwinden. Du kannst Sünde überwinden. Wenn du Dinge hast in deinem Leben, wo du weißt, dass es du bist immer wieder gefallen oder du kommst da nicht drüber weg. Ich sag dir, du kannst Sünde überwinden. Du bist nicht mehr der Sklave von Sünde. Oder besser formuliert, du musst nicht mehr der Sklave von Sünde sein. Im Römerbrief, im Kapitel 6 heißt es, wem du dich auslieferst, wem du dich gibst, dessen Sklave bist du. Ja. Entweder dem Leib des Todes zur Sünde oder Gott zur Gerechtigkeit. Die Kraft des Kreuzes bedeutet, Sünde zu überwinden. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in der Gemeinde heutzutage so einen laschen Standard haben. Wo wir das ein oder andere Auge zudrücken und das ist ja nicht so schlimm und wir sind ja alles Menschen. Und wir trauen uns nicht mehr, Sünde beim Namen zu nennen. Wir trauen uns nicht mehr, Sünde zu konfrontieren. Mit Sünde konfrontieren meine ich nicht, dass der Prediger vorne aufsteht und seinen Finger ausstreckt auf die Person da ganz hinten und dann allen erzählt, was die Person jetzt falsch gemacht hat, sondern wenn wir miteinander sind, wenn wir zusammen sind, wir merken, der Bruder, die Schwester, die haben da, das ging gerade zu weit. Und das Wort Gottes sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh zu ihm hin. Weise ihn darauf hin. Aber wie oft wurdest du in dieser Weise von jemandem zurechtgewiesen? Ich hoffe, sehr oft. Also ich hatte da ein paar Situationen. Warum machen wir das nicht? Warum haben wir nicht diese Furcht Gottes in unserem Leben, dass wir genau denselben Hass oder denselben Schrecken vor Sünde haben? Diesen selben Horror vor Sünde. Sünde ist schlimmer als jeder Horrorfilm. Und wir leben in einer Generation, die den Horror der Sünde verloren hat. Und wir sprechen nicht darüber, weil wir denken, dass, wie gesagt, wir sind sowieso Menschen und der hat halt da seine Schwäche, ich habe da meine Schwäche. Der Grund dafür ist, weil wir die Kraft des Kreuzes nicht kennen. Weil wir nicht wissen, dass da Kraft im Kreuz ist, dass da eine Erlösungskraft ist, die uns nicht nur frei macht von Sündenschuld, sondern auch frei macht von der Sündenkraft. Deswegen hat Jesus gesagt, das allererste, wenn mir jemand überhaupt nachfolgen will, wenn jemand auf die Idee kommt, mir nachzufolgen, das allererste, was zu tun ist, der allererste praktische Schritt, den du tun sollst, ist, verleugne dich selbst. Es geht nicht mehr um dich. Und nimm dein Kreuz auf täglich. Ich liebe Lukas, dass er dieses Wort täglich da hineingenommen hat. Weil da bleibt kein Interpretationsspielraum für irgendwelche schrägen Theologien. Weil in Matthäus und Markus, da fehlt dieses Wort, ich weiß nicht, ob es fehlt, Jesus hat es garantiert mehrere Male gesagt, aber da steht nicht täglich. Und dann kommen da Leute daher und sagen, ja, wir tragen das Kreuz bis zum Taufwasser und dann sind wir eine neue Kreatur. Und das ist ein Unsinn, eine neue Kreatur sind wir, wenn die alte tot ist. Eine neue Kreatur sind wir, wenn die alte tot ist. Alles andere ist verkehrte Lehre. Dein Fleisch ist immer noch, lebt immer noch. Siehst du dein Fleisch? Ja. Das heißt, dein Fleisch ist immer noch da. Und in diesem Fleisch stecken die Begierden. Und diese Begierden, wenn sie empfangen haben, wie eine Geburt, gebiert Sünde. Das heißt, diese Begierden, dieses Fleisch muss sterben. Jeden Tag aufs Neue. Jede Stunde, jede Minute. Achte dich selbst der Sünde für tot. Und in diesem Kreuz, wenn wir dieses Kreuz aufnehmen, wenn wir anfangen, in dieser Wahrheit zu leben, da ist Kraft. Da ist das ewige Leben. Da ist Überwinderkraft. Und ich habe erst gestern so ein Video gesehen, und ich bin schockiert eigentlich, also jetzt von meinem jetzigen Standpunkt kann ich das sagen, vor 8 Jahren sah das nochmal anders aus, aber ich bin heutzutage, kann ich sagen, schockiert, wie leicht etwas als Erweckung durchgeht. Als ich mein FSJ gemacht habe in der Kirche, da hieß es immer, ja, da gibt es die eine Kirche, die haben Erweckung. Ich dachte, ah, das ist ja interessant, was haben die denn da für Erweckung? Und da war die Antwort, die haben Kinosessel in der Kirche. Ich dachte mir, okay, also da, so weit war ich dann damals schon zu sehen, dass das nicht ganz Erweckung sein kann, wenn eine Kirche, die mal verstaubt und langweilig war, auf einmal cool und peppig und jetzt einen Beamer hat und die bieten Kaffee hinten an und das ist jetzt Erweckung. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Erweckung kommt dann, wenn das Kreuz wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das kannst du bei allen echten Erweckungen in der Kirchengeschichte sehen. Es gibt so viele wunderbare Bücher über Männer, Frauen Gottes, über Bewegungen, über Dinge, die passiert sind, die ganze Landstriche verändert haben. Und es fing alles damit an, es ging alles weiter und es hörte damit auf, dass Jesus als der Gekreuzigte gesehen wird. Dass die Kraft des Kreuzes umarmt wurde. Das Lied, was wir gesungen haben, dort auf Golgatha stand, kommt genau aus so einer Zeit. Das altraue Kreuz, the old rugged cross. Wenn du Erweckung erlebt bist, und ich meine, rede jetzt nicht nur von we change the nation und wir gewinnen die Stadt für Jesus. Wenn du Erweckung erleben willst in deinem Herzen, wenn du eine lebendige, und damit meine ich eine lebendige Beziehung zu Jesus haben möchtest, wenn du sein Werkzeug sein möchtest, wenn du als Gefäß gefüllt sein möchtest mit ihm, dann tue eines, nimm dein Kreuz auf dich und verleugne dich selbst. Und darin findest du alle Freiheit, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn das, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist, wird für dich nur wirksam, wenn du in ihm bist, wenn du das, was er getan hat, für dich annimmst und danach lebst. Lass uns mal den Römerbrief aufschlagen. Vers 2, oder ich lese mal Vers 1. Entschuldigung, Kapitel 6. Ich dachte, ihr könnt das alle Gedanken lesen. Kerstin kann, sie müsste mal euch von ihr die Hände auflegen lassen. Römer Kapitel 6, ab Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Wir denken, das ist so abgedroschen und Paulus wehrt das so ab und wir denken, das ist ja lächerlich. Aber das ist genau das, was viele Christen, was viele Gemeinden leben. In der Sünde verharren, denn die Gnade ist ja da. Als ob die Gnade Gottes ein Freifahrtschein für Sünde wäre. Ich will das nochmal sagen, es gibt für keine Sünde, für keine, auch nicht ein klein bisschen Sünde, gibt es eine Entschuldigung. Es gibt für keine Sünde, egal wie klein und wie unsichtbar und wie tief verborgen in deinem Herzen, für keine Sünde gibt es eine Entschuldigung. Und diese Sünde wird dir nur vergeben, wenn du umkehrst und Buße tust. Und dann wird die Gnade Gottes wirksam. Dem, der sich demütigt, dem wird Gnade zuteil. Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Taufe, die wir erlebt haben, und ich denke, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute, dass Paulus hier nicht von der Wassertaufe spricht, sondern von der Taufe durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hinein. Gemäß 1. Korinther Kapitel 12. Er sagt, wir sind in seinen Tod getauft. Wir sind komplett, und getauft bedeutet dieses untergetauft, wir sind verschlungen, komplett umschlungen vom Tod. Mit demselben Tod, den Jesus für uns gekostet hat. Und wenn wir diesen Tod, und wenn wir uns in diesen Tod hineinbegeben, in dieses Sterben, und Paulus sagt, ich sterbe täglich sterbe ich. Wenn wir uns in diesen Tod hineinbegeben, in diese Taufe, dann werden wir mit Jesus leben. Und das eine geht nicht ohne das andere. Das eine geht nicht ohne das andere. Auf den Tod folgt die Auferstehung. Wenn du die Auferstehungskraft, das Auferstehungsleben, den Sieg über Sünde, dieses, was Paulus sagt, dass wir alle Zeit den Sieg haben durch unseren Herrn Jesus Christus, wenn du das erleben möchtest, dann umarme das Kreuz. Gib dein eigen, dieses seelische Eigenleben auf in den Tod, ins Grab hinein. Und dann wirst du leben. Wir haben so viel gewonnen, wofür wir dankbar sein können. Aber wenn wir das Wort vom Kreuz verlieren, haben wir gar nichts mehr. Entschuldigung, haben wir gar nichts mehr. Lass uns mal Galater Kapitel 6 aufschlagen. Ich lese mal ab Vers 11. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus hat diesen Tod für sein seelisches Eigenleben angenommen und ist da hineingestorben. Er hat das Kreuz umarmt, jeden Tag. Und damit war die Welt für ihn gekreuzigt und er war von der Welt, er war für die Welt gekreuzigt. Das bedeutet, da bestand keine Verbindung mehr. Er war raus aus dem Reich der Welt, er war für die Welt gestorben. Es bestand keine Verbindung mehr. Aber trotzdem hat er gelebt durch die Auferstehungskraft Jesu. Ein übernatürliches Leben. Ein übernatürliches Leben. Das ist das, was Jesus, das Paulus gemeint hat, als er sagte, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Unsere Bürgerrechte sind in den Himmel. Mag der eine oder andere fragen, meine Lieblingsfrage bei einer Predigt oder nach einer Predigt, was heißt das denn jetzt praktisch? Könnte ich mich mal aufregen, aber es ist eine berechtigte Frage. Was heißt das denn jetzt praktisch? Wie mache ich das denn? Ich möchte dazu ein kleines Beispiel erzählen von letzter Woche. Ich war letzte Woche Dienstag auf der Solarwiese mit Kathi und Noah und Levi. Und wir haben Jana und Thomas und Steffi besucht und waren da so ein bisschen und haben die Leute besucht. Und ich war unzufrieden. Und zwar so richtig unzufrieden. Ich dachte, ich will ja wieder weg und es ist ja so langweilig und wir kommen ja von außen rein und haben gar keinen Zugang zu den Leuten und was will ich eigentlich hier? Und ich hatte richtig miese Laune. Und ich wollte dort eigentlich nur schnell wieder weg. Und das hat natürlich dann, meine Frau fand es da ganz schön, das hat natürlich dann die zwischenmenschliche Beziehung etwas belastet. Und mein Noah fragte, was ist los, Papi? Und als ich dann zum Auto bin, nein, ich will doch nicht gehen. Und ich so, doch, wir gehen. Wir gehen jetzt baden und sind dann erstmal wild herumgefahren. Und dann hat erst meine Frau versucht, ein bisschen Heiliger Geist zu spielen. Und dann hat der Heilige Geist sein Werk begonnen und hat mir gezeigt, was los war. Und ich habe auf einmal gesehen, dass ich es liebe, wichtig zu sein. Ich liebe es, wichtig zu sein, weil ich bin das ja gewohnt hier in der Gemeinde. Ihr sitzt alle brav da, hört eine ganze Stunde mir zu und danach kommt ihr und sagt, oh, das war so ein super Wort und ich wurde gesegnet. Könnt ihr alles gern weitermachen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist mein Herz. Ich liebe es, wichtig zu sein. Und auf der Solawiese war ich total unwichtig. Ich war total unwichtig. Niemand wollte da hören, ah, David, was zeigt der Herr dir Neues? Oder worüber wirst du predigen? Und ich war richtig innerlich so wie... Und wisst ihr was? Jana und Thomas, die waren richtig wichtig. Die waren richtig wichtig. Die waren in der Leitung wirklich die ganze Zeit. Alle 3 Minuten kam jemand... Wie sollen wir das machen? Was sollen wir hier machen? Wann fangen wir damit an? Warum dauert das hier so lange? Und die waren richtig wichtig, waren voll beschäftigt da auf der Solawiese. Und ich saß da auf dieser Bierbank und guckte rum. Und dann hat Gott mich erinnert, was wir am Sonntag davor hatten, als Margret dieses Zeugnis über die Züchtigung des Herrn gegeben hat. Und ich dann noch vollmächtig 5 Minuten über die Züchtigung des Herrn und wie wichtig das ist, gepredigt habe. Und dann fing der Herr an, mich zu züchtigen. Und ich war so bekümmert über mich selbst und über mein eigenes Fleisch. Weil das war Fleisch, was nicht ans Kreuz gegangen ist. Weil diese Gedanken haben angefangen, in mir Raum zu gewinnen, weil ich mich nicht selbst verleugnet habe. Und da kann weder Jana und Thomas oder die Solawiese oder meine Frau oder noch irgendjemand was dafür. Für meine Sünde bin einzig und allein ich verantwortlich. Und deswegen liegt es nur an mir, das wieder in Ordnung zu bringen. Und dann habe ich mich selbst verleugnet. Ja, wie macht man das? Keine Ahnung. Wie macht man das? Geh einfach zu Jesus und sag, Herr, ich will mich selbst verleugnen. Zeig mir, wie das geht. Ich habe mich nach innen gewendet und gesagt, Jesus, ich verleugne das alles. Ich nenne das Sünde. Was du Sünde nennst, nenne ich Sünde. Ich habe das vor Gott bekannt. Ich habe das meiner Frau bekannt. Ich habe das Jana und Thomas bekannt. Weil Jana schon die hat das gleich gemerkt, was ist mit David los? Und der ist so komisch und habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Und ich habe ihnen das alles geschrieben, weil ich habe ja nichts, warum sollte ich das verstecken? Ich habe es, dieses Fleisch, die Sünde, in den Tod gegeben. Und damit hatte sie jede Macht verloren. Und ich habe Jana und Thomas alles geschrieben, dass mich das gestört hat, dass sie wichtig sind, ich aber überhaupt nicht wichtig bin. Und habe sie um Vergebung gebeten und habe gesagt, eines Tages werden wir euch aussenden in einer Position, die wahrscheinlich noch viel wichtiger ist als alles, was ich jemals gemacht habe. Und so bin ich dem Herrn dankbar für diese Züchtigung. Und jetzt geht es weiter. Ich schaue nicht mehr zurück. Nur als Beispiel war das jetzt. Ich schaue nicht mehr zurück. Das, was gestern war, war gestern. Und heute liegt es an mir, heute, jetzt, mich selbst zu verleugnen. Und das sind die feinen, kleinen Sünden, sowas Grobes wie, keine Ahnung, Alkoholsucht oder Pornografiesucht oder so, das sind die groben, die großen Klötzer, die ich schon Gott sei Dank hinter mir gelassen habe, die durch dieselbe Weise verleugnet werden, besiegt werden. Es gibt versteckte und offene Sünden. Und das war was Verstecktes. Aber der Herr sieht immer in das Verborgene. Und er wird uns auf diese kleine verborgene Sache hinweisen. Und wir sollten dankbar dafür sein und entsprechend reagieren. Wenn wir diese Stimme von Überführung abschalten. Dann, sagt die Bibel, wird Gott uns richten. Wieder eine Sache, die heute keiner mehr predigt oder wo keiner mehr Lust drauf hat auf dieses Thema. Aber wenn wir die Stimme der Überführung immer und immer wieder ignorieren, wird Gott beginnen, die Frucht dieser Sünde auf uns kommen zu lassen. In Römer Kapitel 1 steht es ab Vers 18. Und er gab sie dahin, er gab sie dahin, er gab sie dahin und sie wurden immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dasselbe gilt auch für Christen. So sollten wir wachsam sein, darauf zu hören, was der Heilige Geist uns sagt.
Darf ich noch zwei Beispiele
dazu
geben?
Ja, komm noch vor.
Letzte Woche hatten wir ein syrisches Ehepaar zum Besuch und ich wünsche mir so sehr, dass sie Christus kennenlernen. Sie sind Jesiden. Und da habe ich eine praktische Erfahrung gemacht, wie ich mich erst nicht selbst verleugnet habe. Und zwar, ich habe mich bemüht, sie zu lieben, ihre Liebe zu erweisen. Ich habe mich selber in meinem guten Fleisch bemüht, es ihnen schön und angenehm zu machen. Es ist nicht nur unser sündiges, böses Fleisch, sondern auch das gute Fleisch, das Schand, was vielleicht noch erhalten ist von der Schöpfung oder wo die Sünde nicht so offensichtlich ist. Das muss auch in den Tod. Ich habe mich so unbehaglich gefühlt in der ganzen Situation. Ich habe auch gespürt, es stört die Atmosphäre, ja. Meine Bemühungen, ihnen Gutes zu tun, ich wollte, dass sie Christus finden, ja, aber dann habe ich gespürt, ich darf nicht so weitermachen. Ich sage jetzt dem Herrn, ich lasse alles sein. Meine ganze eigene krampfhafte Bemühung. Ich lasse mich fallen, Herr. Nicht mehr ich, sondern du. Nicht mehr ich. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Bitte, Herr, lebe mein Leben. Jetzt lebe in mir und gib den Syrern, was sie brauchen. Es ist so anders, es ist so vollkommen anders. Die ganze Atmosphäre wird frei und leicht und alle fühlen sich wohl. Ich habe es erst spät geschnallt in dieser Situation, aber es war mir so unbehaglich. Das ist immer ein Zeichen. Wenn unser Geist sich nicht gut fühlt, wenn es unbehaglich ist, dann ist das ein Warnsignal. Komm zurück. Nimm neu die Tatsache für dich in Anspruch, dass du gekreuzigt bist. Dass die alte Magd nicht mehr da ist. Und das andere Beispiel, was auch markant war in der Woche, also ich wünsche mir jetzt seit Wochen, dass ich endlich Stoß bekomme, dass ich sie endlich fertig nähen kann, Stoß im Schlafzimmer, dass ich nicht immer den Rollladen drunter machen muss, abends, morgens, wenn ich in der Bibel lese und so, und die Leute mich dann im Bett sehen können. Und ja, ich möchte so gerne, dass sie endlich fertig werden. Ja, jetzt ist es fast soweit, jetzt kommt Hamid. Und der Herr sagt, bist du bereit, noch eine Woche oder noch ein paar Tage so zu kampieren, so etwas provisorisch alles, immer Rollladen runter, weil Hamid so wichtig ist. Ja, mein eigener Wunsch, meine Vorstellung, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht was ich will, sondern was du willst. Dein Wille soll geschehen, Herr, ich will für dich da sein. Nicht mehr ich, sondern du. Nicht mehr ich, sondern Christus.
Lass uns noch schließen mit dem Vers aus Galater 2, Vers 20. Und dann beten. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn du das zu einem der Grundsätze in deinem Leben machst, wenn du das zu einem Ziel deines Lebens machst, dich selbst zu verleugnen und dein eigenes Leben aufzugeben, um das Leben, was von Jesus kommt, zu empfangen, dann wird Gott mit deinem Leben Großartiges tun. Denn er sucht solche, die sich als Gefäß hingeben, dass er sie füllen kann. Und das ist persönliche Erweckung. Jesus, wir danken dir, dass du uns vorangegangen bist. Wir danken dir, dass du nichts zurückgehalten hast, sondern dass du alles gegeben hast. Und Jesus, du warst im Garten Gethsemane und du hast gesagt, ich bin voller Schrecken. Ich bin voller Schrecken. Du hast gesagt, Herr, lass den Kelch doch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Halleluja. Herr, wir danken dir für dieses Vorbild. Du bist das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Und Herr, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir nachfolgen, Herr. Wir wollen nicht zurückbleiben, sondern wir wollen, ja, wie es im Hebräerbrief heißt, wir sind nicht von denen, die feige sind, die zurückweichen, sondern wir sind von denen, die festhalten. Herr, ich bete, dass du ein tiefes Werk in jedem einzelnen Herzen hier tust und dass du dich offenbarst als derjenige, der sein Kreuz auf sich genommen hat. Offenbare die Schönheit darin, sein eigenes Leben aufzugeben und dein Leben zu empfangen, sodass es nicht mehr unsere Taten sind, sondern deine Taten. Dass es nicht mehr unsere Liebe ist, sondern deine Liebe. Dass es nicht mehr unsere Freundlichkeit ist, sondern deine Freundlichkeit. Herr, dazu sind wir bestimmt, Gefäße Gottes zu sein. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft aus Gott sei und nicht aus uns. Heiliger Geist, ich übergebe jeden Einzelnen hier und mich selbst. Wir übergeben uns dir, dass du weiter dieses Werk in uns tust, dass du weiter dich verherrlichst und dass du weiter uns Jesus offenbarst als den Gekreuzigten. Und Herr, wir danken dir, dass du uns nicht zwingst, dass du uns nicht das überstülpst, dass wir das jetzt alle machen, dass wir alle unser Kreuz auf uns nehmen, sondern Herr, du lässt uns die freie Wahl. Und Herr, von denjenigen, die hier sind, die das hatten, die diese Lebensrealität hatten, nicht für sich selbst zu leben, sondern für den, der sie auferweckt hat, die das aber verloren haben, weil der Teufel sie gerufen hat, komm herab vom Kreuz, wie sie dich gerufen haben, Jesus. So bete ich, Herr, für eine Erneuerung der ersten Liebe zu deinem Kreuz. Und dass sie nicht nur auf die Spötter hören, komm herab vom Kreuz und wir werden an dich glauben. Herr, wir werden uns dem verweigern, wir werden nicht herab vom Kreuz kommen. Wir wollen nicht zurückweichen, wir wollen nicht in die Kraft des Fleisches gehen. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du dieses Wort nimmst und dass du in unseren Herzen ein tiefes Werk tust. Danke für diesen Sonntag, danke für die Gemeinschaft deiner Heiligen. Danke, Herr, dass du uns liebst. Halleluja. Amen.